Danke, Jesus. Du bist wirklich in diese Welt gekommen und ja, die Frage stellt sich wirklich, ob Maria das damals schon alles wusste, ob sie das ahnen konnte. Und genauso stellt sich auch uns heute die Frage, Jesus, ob wir dich wirklich so kennen und ob wir das glauben, was wir lesen. Ja, ich möchte dich bitten, dass du uns die Herzen öffnest, dass wir dich erkennen, so wie du bist. Nicht so, wie wir dich wollen, sondern so, wie du bist. Danke dafür, dass du zu uns redest, auch heute noch. Amen. Schön, dass ihr da seid. Guten Morgen. Heute ist der dritte Advent. Advent bedeutet Ankunft. Advent bedeutet, Gott kommt zu uns. Der erste Advent bedeutete, Gott wurde Mensch. Und das sind ja so, das passt eigentlich gar nicht zusammen, Gott und Mensch. Also jetzt bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, da passte das nicht zusammen. Und auch heute, wenn man sich vorstellt, okay, Gott wird Mensch, wie funktioniert das? Ich kann euch keine Erklärung dafür geben, wie das funktioniert. Und meine Vernunft, mein Verstand sagt mir manchmal, das funktioniert nicht, das geht nicht. Das, was ich in der Bibel lese, das ist nicht logisch, das ist nicht rational erklärbar. Und unser Glaube, der geht darüber hinaus. Unser Glaube, der muss auch irgendwie vernünftig sein, dass wir das umsetzen können in unserem Leben. Und wenn wir anderen Menschen etwas erklären wollen, warum wir glauben, müssen wir das ja auch mit vernünftigen Worten tun. Aber der Glaube ist mehr als nur die Vernunft. Nur durch die Vernunft können wir Gott nicht erkennen. Aber im Glauben können wir Dinge zusammenführen und zusammenhalten, die sonst scheinbar nicht zusammenpassen. Und als Jesus damals auf der Erde war, da konnten die Menschen Jesus anfassen, die konnten Gott berühren, die hatten Gott leibhaftig vor Augen. Sie hatten nicht irgendwie ein Götzenbild, sondern sie hatten ein lebendiges Wesen vor sich. Sie mussten auch nicht irgendetwas tun, sie mussten nicht irgendetwas opfern, damit Jesus etwas für sie tat. Jesus tat es einfach so. Und wir wollen dem heute so ein wenig auf den Grund gehen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne nachlesen in Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Jesaja 9, Vers 5, dieser eine Vers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und auf seine Schulter ist die Herrschaft gekommen. Und er hat ihm seinen Namen gegeben, wunderbarer Ratgeber, Heldengott, Vater für alle Zeit, Friedensfürst. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und auf seine Schulter ist die Herrschaft gekommen. Und er hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Ratgeber, Heldengott, Vater für alle Zeit, Friedensfürst. Ihr habt vielleicht in euren Übersetzungen da andere Begriffe stehen. Das hängt damit zusammen, dass das gar nicht so einfach ist, diese Namen zu übersetzen. Was mir als erstes auffällt bei diesem Bibelvers, das erste Wort ist ein Denn. Das bedeutet, es bezieht sich auf etwas, was davor geschrieben steht. Und das ist der ganze Abschnitt eigentlich schon von Jesaja 8 an bis Kapitel 9, Vers 6, also noch ein Vers weiter. Das ist eine Begründung für das, was vorher beschrieben ist. Vorher spricht der Prophet Jesaja über Israel, über das Volk Gottes, das sich von seinem Gott entfernt hat, das eigene Wege gegangen ist, was ohne Gott leben wollte oder dachte, es könnte ohne Gott leben. Und aufgrund dessen ist das Volk in Not gekommen. Es ist Krieg ins Land gekommen. Und die Menschen haben in einer Dunkelheit gelebt. Sie waren unterdrückt. Sie hatten keine Hoffnung. Nicht mal das Licht am Ende des Tunnels gesehen. Und der Prophet Jesaja sagt dann, die Situation ist tatsächlich gerade so, ihr habt keine Hoffnung. Aber das ist nicht das Ende. Diese Dunkelheit, die wird nicht ewig dauern, weil Gott einen Plan hat, einen Plan zur Befreiung. Und dieser Plan ist keine Aktion oder nur eine tolle Idee, sondern Dieser Plan ist eine Person. Freiheit und Frieden wird es nur durch diese Person geben, einer Person mit einem ganz besonderen Beziehungsverhältnis zu Gott. Und in dem Bibeltext hier, den wir vor uns haben, da wird diese Person Kind und Sohn genannt. Kind und Sohn, das bedeutet ein Beziehungsverhältnis. Das heißt, ich bin Kind meiner Eltern, es ist da eine Beziehung da. Ich gehöre zu einer Familie. Und hier wird etwas ganz Neues, kommt etwas ganz Neues in die Welt. Etwas ganz Neues wird entstehen. Die Richter, die es vorher in Israel gab, die wurden nie Söhne Gottes genannt. Söhne Gottes wurden genannt, die Könige aus dem Haus Davids. Fängt an in Psalm 2, Vers 7 oder 2. Samuel 7, Vers 14, wo die Könige im Haus Davids so genannt wurden, Söhne Gottes. Aber hier geht es noch darüber hinaus. Früher war die Geburt eines Thronnachfolgers ein ganz großes Ereignis. Manchmal war es auch so, dass in Notzeiten die Geburt eines Sohnes, eines Nachfolgers Hoffnung gegeben hat einem Volk. Und vor allem dann, wenn das auch noch prophetisch angekündigt wird, dann muss das ja die Lösung sein von Gott. Aber ihr wisst das selbst, so ein kleines Baby ist untauglich zur Befreiung der Nation. Wir haben in unserer Gemeinde ein paar kleine Kinder, gerade erst frisch geboren. Die sind noch zu 100% angewiesen auf ihre Eltern. Die können noch gar nichts selber tun, die können uns nicht befreien, die können uns nicht retten. Diese Hoffnung kann erst Realität werden, wenn das Kind erwachsen ist und dann als König eingesetzt wird. Aber Jesaja beschreibt hier den Sohn, das Kind, bereits als diesen verheißenen König, bei seiner Geburt bereits als den von Gott gesandten Retter. Die Menschen merken, hier passiert etwas Neues, etwas noch nie Dagewesenes. Von Anfang an wendet Gott sich seinem Volk zu. Nicht erst, wenn der König auf dem Thron sitzt, sondern von Anfang an. In dem Moment, wo der neue König geboren wird, kann der Unglaube des Volks überwunden werden und Gott kann Rettung geben dem Volk. Und so wie bei einer ganz normalen Geburt eines Königs, der ganze Königshof dann laut proklamiert, dass da ein Nachfolger geboren ist, dass da jemand da ist, der auf dem Thron folgen wird, genauso ist auch die Geburt von diesem König hier eine Proklamation. Die Geburt ist nicht nur für die Königsfamilie wichtig, sondern für das ganze Volk. Vorher wurde das Volk unterdrückt, es wurde von Feinden bedroht, es wurde ausgebeutet. Die Feinde haben dem Volk eine große Last aufgebürdet, haben sie in die Knie gezwungen. Und jetzt trägt dieser neue König, der verheißene König, die Herrschaft auf seiner Schulter. Nicht mehr die Unterdrückung, sondern die Herrschaft trägt der König. Der König trägt die Verantwortung. Jetzt kann das Volk frei sein. Es muss die Last nicht selber tragen, sondern die Last wird von diesem König genommen. Und er herrscht darüber. Und dieser König ist nicht nur der König Israels. Er ist nicht Herrscher nach seiner eigenen Vollmacht oder nach seinem eigenen Willen, sondern er übt die Herrschaft Gottes auf dieser Erde aus. Und so übertrifft er alle Könige dieser Welt. Das ist so der Hintergrund zu diesem Bibelvers, den wir gelesen haben, der Kontext. Jesaja beschreibt also diesen zukünftigen Befreier, denjenigen, der das Volk Gottes retten wird und der uns ein Leben in Freude, in Frieden und in Gerechtigkeit geben möchte. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, wir sind ja weiter als die Menschen damals, dass sich das tatsächlich erfüllt hat, in Jesus Christus nämlich. Wenn wir in den Evangelien lesen, die Weihnachtsgeschichte, da ist genau das beschrieben, dass dieser Retter geboren ist. Das ist auch das, was die Engel verkündigt haben, dass Rettung jetzt da ist. In dem Moment, wo Jesus geboren wurde, war die Rettung da. Und in Jesus kommt das so zusammen, was eigentlich gar nicht zusammenpasst. Ich habe das gerade schon gesagt, Gott und Mensch in einer Person. Herrschaft und Liebe in einer Person, Macht, alle Macht der Welt und stellvertretendes Leiden in einer Person, Himmel und Erde treffen zusammen in einer Person. Und dann beschreibt der Jesaja diesen Messias mit einem Namen. Eigentlich sind es ja mehrere Namen. Und Name ist nicht nur einfach so, wie ich jetzt Matthias heiße. Matthias hat auch eine Bedeutung. Aber im Alten Testament war das ganz wichtig, dass der Name auch mit dem Charakter der Person übereinstimmt. Manchmal wurden auch Namen geändert. Ihr wisst, von Abram zu Abraham zum Beispiel. Oder von Sarai zu Sarah. Das Wesen der Person, die diesen Namen trägt, das ist das Entscheidende hier. Und in diesem Fall braucht es sogar 4 Begrifflichkeiten, um irgendwie nahe zu kommen dem, wie der Messias sein wird. Und das erste ist wunderbarer Ratgeber. Das bedeutet, der Messias, der ist richtig klug. Der weiß was. Wenn ich Fragen habe, kann ich mich an ihn wenden, weil er Antworten kennt. Er kennt sich mit dem Leben aus. Er kennt sogar mein Leben. Und er gibt nicht nur kluge Ratschläge, sondern er hilft mir weiter. Wenn ich vorher alleine versuchen musste, durchs Leben zu kommen, so hilft mir der Messias, dass ich den Überblick nicht verliere. Ich habe einen, der mir hilft, dass ich weitersehen kann, dass ich über den Tellerrand hinausschaue. Der Messias ist an meiner Seite, um mir zu helfen. Und ich darf mich an diesen Messias wenden. Ich darf mich an die höchste Autorität wenden. Ich darf mich an die Majestät wenden. Und seine Tür steht für mich immer offen. Keine Anmeldung. Irgendwie beim Himmelskanzleramt in 3 Monaten Gesprächstermin. Zu jeder Zeit kann ich zu ihm kommen. Der Messias ist ein übernatürliches Wunder, direkt aus dem Himmel zu uns auf die Erde gekommen. Und Messias wird nur niemals für einen Menschen gebraucht, sondern nur für Gott. Das heißt, der Messias wird uns göttlichen Rat geben, Weisheit aus dem Himmel. Und dieser Rat wird autorisiert durch gewaltige Zeichen und Wunder, durch göttliche Zeichen und Wunder. Der Messias ist also im Besitz der vollkommenen Weisheit. Und nur der Messias kann uns den Plan weitergeben, wie Gott diese Welt retten möchte. Und nur dieser Messias kann uns in die Beziehung, in die persönliche Beziehung zu unserem Gott hineinführen. Das ist ein wunderbarer Ratgeber. Dann starker Gott, oder meine Übersetzung sagt hier Heldengott. Das ist ein Gott, der Ideen hat, der stark ist. Ein Gott, der Initiative ergreift, der nicht wartet, bis sich das Leben so ereignet. Das ist ein Gott, der niemals an seine Grenzen stößt, sondern der immer größer ist als alles das, was wir uns vorstellen können. Da, wo wir mit unserem Latein am Ende sind, da hat er noch ganz viele Möglichkeiten. Er kann immer noch mehr, als wir denken. Dieser Messias, der hat einen Plan, einen guten Plan, und er setzt ihn sogar in die Realität um. Er findet immer einen Weg. Da, wo wir keinen Weg sehen, da hat er schon einen Weg geplant. Da, wo es für mich hoffnungslos aussieht, da sieht er schon, wie wir durch die schlimmen Zeiten durchkommen. Dieser Messias hat die Macht und Autorität, Wunder zu tun. Er kann Dinge tun, auf die ich niemals gekommen wäre und die mein Verstand mir eigentlich verbietet. Und was haben wir auch in den letzten Wochen und Monaten darüber gehört, über diesen Jesus, der auf dem Wasser geht? Kann mir das mal einer erklären, wie das geht? Oder wie Petrus auf dem Wasser gehen kann, weil Jesus es ihm befiehlt. Ich weiß nicht, ob Petrus hinterher nochmal auf dem Wasser gehen konnte. Keine Ahnung. Aber dieser Messias, der kann Dinge tun, die über unseren Verstand hinausgehen. Und dieser Messias ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Das bedeutet, er ist ganzer Mensch und ganzer Gott. Er ist nicht irgendwie so ein Halbwesen, sondern er ist Mensch wie du und ich. Und die Bibel beschreibt sogar, dass er genauso versucht worden ist wie wir. Er hat alles genau das Gleiche erlitten. Wenn er sich wo gestoßen hat, dann tat es ihm weh. Und wenn er sich in seiner Ausbildung als Zimmermann irgendwo geschnitten hat oder mal den Finger gesägt hat, dann hat es bei ihm genauso geblutet wie auch bei uns. Aber in diesem Messias offenbart sich Gott in seinem gesamten Umfang. So wie Gott ist, so zeigt er sich in Jesus. Durch Jesus lernen wir Gott kennen, so wie wir ihn sonst nie hätten kennenlernen können. Vater für alle Zeit oder ewiger Vater, wie andere Übersetzungen das sagen. Das ist auch wieder eine Beziehung. Vater, Sohn. Das beschreibt, dass es nicht ein entfernter Gott ist, dass der Messias nicht irgendwie über den Dingen schwebt, sondern dass er in einer Beziehung zu uns steht. Wir können eine Beziehung zu diesem Messias haben. Dieser ewiger Vater hat eine Verbindung zu uns und eine Verantwortung für uns. Ich habe in einem Buch eine wahre Begebenheit gelesen, die so ein wenig das beschreibt. Und das möchte ich gerne mal vorlesen. In Armenien gab es vor einigen Jahren ein Erdbeben, bei dem auch die Grundschule einer kleinen Stadt einstürzte. Viele Schüler waren unter den zusammenstürzenden Mauern begraben worden. Ein paar Minuten nach der Katastrophe rannte ein Vater zu dem Gelände und stand fassungslos vor dem Trümmerhaufen. Da erinnerte er sich daran, dass er seinen Sohn versprochen hatte: Ich bin immer für dich da, egal was auch passiert. Und er fing an, nach seinem Sohn zu suchen, räumte Steine, Balken, Schutt und Ziegel weg. Mit vielen anderen Eltern arbeitete er fieberhaft und verzweifelt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht schuftete er, bis die Hände und Knie blutig waren und ihm alles wehtat. Und nach 38 Stunden hörte er die Stimme von seinem Sohn: Vater, ich bin hier. Mit einigen anderen Kindern hatte er in einem kleinen Hohlraum das Unglück überlebt. Als der Vater seinen Sohn nach Hause trug, sagte der Junge ihm: Ich habe immer daran gedacht, dass du mir versprochen hast, ich bin immer für dich da, egal was passiert. Und dann habe ich den anderen gesagt: Habt keine Angst, mein Vater holt uns hier raus. Das ist Beziehung, wenn ein Sohn Vertrauen hat zu seinem Vater und nicht zweifelt. Natürlich gibt es auch auf dieser Welt Ereignisse, wo das nicht so glücklich, so glimpflich ausgeht. Aber mir hat das wieder mal gezeigt, was es bedeutet, zu vertrauen und nicht zu zweifeln. Was es bedeutet auch, dass der Vater Verantwortung übernimmt und sein Versprechen einhält: Ich bin immer für dich da. Und dieser König, dieser Messias, dieser ewige Vater, der ist zu uns wie wirklich ein Vater, der sich um seine Kinder kümmert. Er ist nicht nur klug und stark, sondern er liebt uns vom ganzen Herzen. Er ist bereit, seine ganze Macht und seine Weisheit für uns, für dich einzusetzen. Und auch in unserem Leben gibt es manchmal solche Erdbeben, wo unser Lebenshaus einstürzt. Manchmal sind wir vielleicht auch unter den Trümmern begraben unseres Lebens. Aber da haben wir einen Gott, wir haben einen Vater, der sich um uns kümmert. Das größte Trümmerfeld ist vielleicht in meinem Leben das, was ich anderen Menschen angetan habe, wenn ich andere leichtfertig irgendwie mit Worten verletzt habe. Da kann so viel zusammenstürzen. Und da kann ich so schnell an anderen Menschen schuldig werden und ich versage immer wieder. Und ich merke, ich komme nicht alleine zurecht. Ich brauche diesen Messias an meiner Seite. Ohne ihn wäre ich verloren. Und ich habe da auch diesen Vater im Himmel, der gesagt hat: Ich bin immer für dich da, egal was passiert. Das Gleichnis von dem verlorenen Schaf zeigt uns, dass Gott aktiv wird, wenn wir Menschen mal falsch abbiegen, wenn wir denken, wir gehen verloren, dann macht er sich auf die Suche und er findet uns. Er kommt in unser Trümmerfeld hinein und er rettet uns. Er hat sich wortwörtlich blutige Hände und blutige Füße geholt, um uns zu retten. Und das gibt mir Hoffnung. Es gibt mir Hoffnung in jeder Krise, in der ich lebe oder durch die ich hindurch muss. Denn auch ich weiß, mein Vater holt mich hier wieder raus. Und dieser Messias zeigt den Menschen nicht nur den Weg zum Vater im Himmel, sondern dieser Messias ist selbst das Spiegelbild dieses Vaters im Himmel. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, ich und der Vater sind eins und ich tue nur das, was ich auch den Vater tun sehe. Jesus hat auch gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn wir also diesen Vater kennenlernen wollen, müssen wir Jesus kennenlernen. Es geht nur über diesen, in Anführungszeichen, Umweg. Und dann der Friedensfürst, der Fürst des Friedens. Der Messias ist bekannt für Frieden. Er setzt sich dafür ein. Er ist gut, er ist gerecht. Und damit meint die Bibel nicht nur, dass es irgendwie allgemein Weltfrieden gibt oder sowas, sondern der Messias setzt sich ein, dass ich Frieden habe, dass du Frieden hast. Dieser König sitzt nicht einfach so auf seinem Thron und putzt sich seine goldene Krone. Er lässt mir nicht ab und zu mal so Informationen zukommen, dass ich nicht ganz verhungere. Dann wäre er nur einer von den vielen Königen, die es auch auf unserer Welt gibt. Aber dieser König, der gerät niemals in Vergessenheit. Über diesen König, wegen dieses Königs sind wir heute hier. Wegen Jesus sind wir heute hier. Könnt ihr euch das vorstellen? 2000 Jahre später hat dieser Jesus immer noch so viel Eindruck hinterlassen, dass wir uns treffen und von ihm hören. Und wir feiern sogar seinen Geburtstag und wir denken daran, Weihnachten, ne? Und alles andere, was er getan hat, das ist fest in unserem Kalender eingetragen. Dieser König ist so anders als alle anderen. Wisst ihr, wann sonst die Könige dieser Welt Geburtstag haben oder wann die entscheidenden Politiker in Deutschland Geburtstag haben? Wisst ihr das? Oder was sie Tolles getan haben, dass wir das jedes Jahr wieder feiern? Ja, deutsche Einheit feiern wir, ne? Ja. Aber bei Jesus ist das so anders. Alles das, was er getan hat, das hatte historische Dimensionen. Das hat alles gesprengt, was Menschen sich damals vorstellen könnten und auch heute noch vorstellen können. Jesus kommt zu uns. Er sucht unsere Nähe. Er möchte bei uns sein. Er kommt zu uns und setzt sein ganzes Leben für dich und für mich ein. Jesus gibt seine Größe auf, seinen ganzen Glanz, den er im Himmel bei seinem Vater hatte. Er macht sich klein, er wird demütig. Er kommt zu uns und dient uns. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir lesen es immer, Jesus kommt, um uns zu dienen. Aber das ist nicht nur irgendwie ein hoher Politiker oder ein mächtiger Herrscher dieser Erde, sondern Jesus steht über dem Ganzen. Und er kommt und dient uns. Er kommt auf die Erde, tauscht seine goldene Krone gegen eine Krone aus Dornen ein. Er gibt sein Leben hin, damit wir leben können, damit wir Frieden mit Gott haben. Und durch seine Wunden sind wir sogar geheilt. Was für einen König haben wir? Durch nichts, mit nichts zu vergleichen. Ich glaube, es gibt gar nichts, was man sich vorstellen kann, dass Gott uns näher kommen könnte als durch seinen eigenen Sohn, durch Jesus. Durch dieses Kind, das damals geboren wurde, was der Prophet Jesaja angekündigt hat. Und ich kann ihm nicht näher sein, als wenn ich sein Kind bin, wenn ich das annehme, dieses Angebot annehme, sein Kind zu sein. Dann habe ich nämlich auch einen ewigen Vater, einen Vater, der sich immer um mich kümmert. Aber das Königreich von Jesus, das beruht auf Freiwilligkeit. Keiner wird da hineingezwungen. Jeder kann sich selbst entscheiden, ob er das möchte oder ob er das nicht möchte. Jeder trifft die Entscheidung, ob er diesen König haben möchte. Aber wer diesen König einmal erlebt hat und diesen Frieden erlebt hat, den dieser König bringt, der möchte nie wieder weg. Das macht dieses Königreich so stark. Und dieser Frieden, den beschreibt die Bibel als Shalom. Das ist nicht nur Abwesenheit von Panzern, sondern das ist, dass wir Frieden mit Gott haben. Das bedeutet Shalom. Und diesen Shalom bringt der Messias auf die Erde. Wir haben nichts dazu beigetragen, alles hat Gott selbst erledigt. Und Jesus hat uns von der Sünde und von den Folgen der Sünde befreit. Das feiern wir dann Ostern, nicht Weihnachten. Der Messias, der Sohn, der uns geboren und geschenkt ist, das Kind, dieses göttliche Kind, das hat die Weltheitsgeschichte verändert und das hat mein Leben verändert. Und vielleicht ist die Geschichte interessant, also für mich auf jeden Fall. Aber wirklich relevant wird es erst, wenn es um mich persönlich geht, wenn ich an diesen Messias glaube. Jeder muss diese Entscheidung treffen. Und relevant ist es dann für jeden, der an ihn glaubt oder, wenn er nicht glaubt, dann einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen wird. Aber du kannst erleben, wie sich dein Leben verändert, wenn dieser Messias in deinem Leben ist. Wir müssten uns nicht verändern, um zu Gott zu kommen. Wir können so kommen, wie wir sind. Aber Gott liebt uns so sehr, dass wir nicht so bleiben müssten, wie wir sind. Gott möchte uns in das Bild verwandeln, das er von uns hat. Und das ist der Plan A für unser Leben. Es gibt nichts Besseres. Und das dürfen wir erleben. Und dieser Gott, von dem wir heute gehört haben, mit diesen Charaktermerkmalen, der ist wirklich so. Und jeder, der ihn kennengelernt hat, der kann das bestätigen. Vielleicht gibt es hier jemanden, der diesen König noch nicht kennengelernt hat, diesen Messias, der noch nicht mit ihm lebt. Dann ist heute die Möglichkeit dazu da. Sprech einfach jemanden an, zu dem du Vertrauen hast, oder komm zu mir. Oder wir haben auch ein Gebets- und Seelsorgeteam, was später vorgestellt wird. Dann mach Nägel mit Köpfen und probier selbst aus, ob das stimmt, was in der Bibel steht. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich auf diese Erde gekommen bist. Und das, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat, das ist eingetroffen. Das, was für die Menschen zu schön war, um zu glauben, das ist Realität geworden in dir, Jesus. Danke dafür von ganzem Herzen, dass du das alles in diese Welt gebracht hast. Da, wo keine Hoffnung mehr war, da, wo die Sünde uns einfach niederdrückte und uns keine Hoffnung mehr auf die Zukunft gegeben hat, da bist du hineingekommen und hast die Sünde besiegt und du hast den Tod besiegt, Jesus. Und wenn wir an dich glauben, dürfen wir diese Hoffnung haben, dass auch die Sünde keine Macht mehr über uns hat und dass wir ewig mit dir leben dürfen. Danke dafür, Jesus. Wir haben Hoffnung auf ein Leben, das über diese Erde hinausgeht. Und wir haben die Gewissheit, dass du immer bei uns bist, auch schon hier auf dieser Erde. Danke dafür von ganzem Herzen, Jesus, dass du da bist. Danke, dass du dieser Friedensfürst bist, ganz persönlich auch für mich. Danke, dass du mein ewiger Vater bist. Danke, dass du ein starker Gott bist. Danke, dass du ein wunderbarer Ratgeber bist, zu dem ich kommen kann, immer kommen kann, egal was mich gerade bewegt, welche Fragen ich habe. Du bist gut, dir vertraue ich, an dich möchte ich glauben und ich möchte einmal sehen, das auch mit meinen eigenen Augen sehen, was ich jetzt schon glaube, Jesus. Und danke dafür, dass du uns nur vorausgegangen bist, aber einmal werden wir gemeinsam das feiern. Danke dafür von ganzem Herzen, Jesus.